2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schwega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 9. April 2025. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem sehr wichtigen Auswärtsspiel zu Gast bei Holstein Kiel am kommenden Samstagnachmittag. Ja, für beide Seiten eine sehr wichtige Partie. Holstein Kiel kann nochmal in den Abstiegskampf eingreifen. Der FC St. Pauli kann sich mit einem Sieg von den Abstiegsplätzen distanzieren, wenn alles gut läuft. Ja, und darüber wollen wir reden. Ich bin Yannick und bei mir ist ein alter Bekannter, den treue HörerInnen von euch sicherlich noch kennen. Moin Matthias.
Moin.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, es ist ungefähr ein Jahr her, dass du da warst. Dazu können wir gleich kommen, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal mit ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du, was machst du sonst so und warum sprechen wir beide heute über Holstein Kiel?
Ja, mein Name ist Matthias, wie ihr schon mitbekommen habt. Ich komme auch aus Kiel, also wohne in Kiel, gebürtiger Holsteiner, also komme eigentlich vom flachen Land. Bin seit 25 Jahren inzwischen Anhänger dieses Vereins. Erst als Fan, dann als Blogger und Fotograf und inzwischen bin ich einer von zwei Holstein-Kiel-Reportern bei den Kieler Nachrichten. Also was mal mit einem Zufall begonnen hat, bin damals in die Nähe des Holstein-Stadions gezogen, hat inzwischen ja dazu geführt, dass es dann auch irgendwo mein Beruf ist. Und deshalb beschäftige ich mich quasi tagtäglich mit den Störchen und bin heute bei euch zu Gast, was mich wieder sehr freut.
Das freut mich auch. Dann lass uns doch mal eine kleine Zeitreise machen. Erstmal zurück zu deinem letzten Gastauftritt hier bei uns im Februar letzten Jahres. Kannst du dich noch erinnern, was du damals mit meinem Kollegen Luca, was ihr damals für ein Spiel besprochen habt?
Auf jeden Fall ein ziemlich wildes Spiel. Mit dem besseren Ausgang für euch, hatten wir ja eben auch schon kurz drüber geschnackt, ein 3:4. Und wie so häufig, vielleicht vom Niveau her nicht das allerbeste, aber also wenn St. Pauli gegen Holstein spielt, ist ja häufig das Niveau nicht das allerhöchste, aber es ist viel Leidenschaft drin. Es sind viele Dinge, über die man auch noch im Nachhinein herrlich diskutieren und philosophieren kann. Ja, und im Endeffekt, ja, auch wenn das an dem Tag dann das bessere Ende für St. Pauli war, kann man ja trotzdem sehr entspannt darauf zurückblicken, weil am Ende der Saison das ja für beide Vereine dann hochging.
Ich wollte gerade sagen, das war vielleicht ein bisschen vorentscheidend, dass St. Pauli sich dann da noch punktemäßig ein bisschen absetzen konnte, aber am Ende hat es fair für beide gereicht. Deshalb sprechen wir beide auch heute Abend wieder und können über ein anstehendes Duell in der ersten Liga sprechen. Dann springen wir nämlich mal etwas weiter in der Zeit, aber noch nicht in die Jetztzeit sozusagen, sondern zurück zum Ende des 12. Spieltages. An meinem Geburtstag letztes Jahr haben wir Holstein Kiel 3:1 zu Hause geschlagen. Danach sah die Tabelle wie folgt aus. Platz 14 damals die TSG Hoffenheim mit 12 Punkten, dann der FC St. Pauli mit 11 Punkten, der erste FC Heidenheim mit 10 Punkten, dann Holstein Kiel mit gerade mal 5 Punkten aus diesen 12 Spielen und der VfL Bochum mit nur 2 Punkten. Die hatten zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal gewonnen. Das hattet ihr, also euren ersten Bundesligasieg hattet ihr damals schon feiern können. Wenn man das jetzt mit den Zahlen heute vergleicht, finde ich ganz witzig, dass sich zumindest an der Konstellation wenig verändert hat. Auf Platz 14 ist immer noch die TSG. Die haben seitdem nochmal 15 Punkte mehr geholt, steht jetzt bei 27. Nur einen Punkt dahinter der FC St. Pauli mit 26, hat ebenfalls 15 Punkte gut gemacht. Dann kommt auch wieder der erste FC Heidenheim mit 22, die haben seitdem nochmal 12 Punkte geholt. Dann kommt allerdings Bochum im Vergleich zu damals mit 20 Punkten, aber nur 2 Punkte dahinter und über die wollen wir ja heute reden, Holstein Kiel. Bochum hat einen irrsinnigen Sprung gemacht, die haben 18 Punkte geholt, ihr 13 und ihr stellt zwar neben der besten Offensive von diesen 5 Teams auch die schlechteste Defensive. Ihr habt ein Torverhältnis von 39:68, was immer noch 2 Punkte besser ist als das von Bochum. Die haben minus 31, ihr habt minus 29. Aber das vielleicht erstmal reine Zahlen zu der Ausgangslage, über die wir heute sprechen. Und meine erste Frage würde aber darauf abziehen, was ist in diesen 16 Spieltagen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bei der KSV passiert?
Einiges. Zwar ein bisschen weniger Punkte, als man sich vielleicht erhofft hat, aber es waren auch Spiele dabei, die man ganz gerne in Erinnerung behält. Man muss ja auch immer sehen, dass für Holstein-Fans alles, was so in der Bundesliga passiert ist, immer eine Premiere ist. Nicht nur für die Leute persönlich, sondern insgesamt. Und man kann immer wieder, egal ja, wie suboptimal es läuft, immer wieder irgendwelche Premieren feiern. Also den ersten Sieg hatten wir ja damals schon gehabt gegen Heidenheim. Aber dann seitdem ja Kiel dann am Millerntor gespielt hat, kam dann zum Beispiel auch der erste Auswärtssieg dazu. Es kamen Siege gegen Augsburg, ein ja völlig unerwartetes 5:1, ein Heimsieg gegen Borussia Dortmund dazu. Und im Endeffekt, auch wenn man am Tabellenende ist, hätte ich persönlich nicht gedacht, dass man zu diesem Zeitpunkt der Saison theoretisch und oder rechnerisch immer noch ja jede Chance zumindest auf ein Relegationsspiel hätte. Das war ja vor der Saison auch so ein bisschen als Ziel ausgegeben worden. Also dass das so, dass ja schon ein Wunder wäre, wenn man den Relegationsplatz erreichen würde. Und das ist rechnerisch immer noch möglich. Und von daher, ja, es ist vielleicht als Außenstehender, gerade wenn man vielleicht von anderen Bundesliga-Vereinen kommt, ich meine jetzt nicht St. Pauli, ihr wisst auch, wie das ist, wenn man jetzt nicht erfolgsverwöhnt ist.
Mhm.
Ich glaube, für einige ist es schwer nachzuvollziehen, dass auch wenn man am Tabellenende steht mit relativ wenigen Punkten, dass für uns das schon ein absoluter Erfolg ist, dass man noch im Rennen ist und auch ansonsten die Bundesliga-Saison einfach irgendwo genießt. Weil man dem Team im Endeffekt auch keinen großen Vorwurf machen kann. Das zeigt ja auch dieses, dass man einerseits für ein Team im Tabellenkeller oder am Tabellenende ja relativ viele Tore schießt. Die Probleme liegen dann woanders, was du ja auch schon angesprochen hast.
Ja, das ist doch eigentlich schon eine super Überleitung, dass wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Ja gut, warum Kiel da steht, wo sie stehen, das war, glaube ich, am Anfang der Saison klar. Aber du hast ja auch gut skizziert, dass man sicherlich noch mehr in Schlagdistanz ist, als das sicherlich manche so zum Herbst, Winter hin gedacht hätten. Da haben euch, glaube ich, schon viele zusammen mit Bochum damals noch, bevor die wieder ihre Aufholjagd gestartet haben, haben euch sicherlich viele als sicheren Absteiger getippt. Und dann seid ihr ja nochmal gut mitgeschwommen sozusagen und habt euch jetzt zumindest noch in Schlagdistanz gehalten. Also 6 Spiele sind es noch, 18 Punkte sind noch zu vergeben. Von daher, ja, an wem liegt es denn oder was macht die Mannschaft gut, neben dem Toreschießen, dass sie da jetzt doch noch ein Wörtchen mitredet im Abstiegskampf 6 Spieltage vor Schluss?
Es sind natürlich verschiedene Faktoren. Kann man jetzt nicht so sagen, daran liegt das. Ich glaube, was eine große Stärke von Kiel ist, dass man es schafft, aufgrund dieser niedrigen Erwartungshaltung vom, ich sag jetzt mal, Rest der Fußballrepublik, eigentlich entspannt mit der Sache umgehen kann. Wenn Holstein runtergeht, dann ist es so, dass alle gesagt haben, naja, ist wie erwartet. Und alles, ja, jeder kleine Erfolg ist halt etwas, was wirklich in Kiel gefeiert wird. Und dass dadurch, glaube ich, auch wenn natürlich jede Niederlage für einen Profifußballer irgendwo nervig ist und was mit dem Selbstvertrauen macht, dass trotzdem noch die Stimmung innerhalb des Teams extrem gut ist für den Tabellenplatz, wo man steht. Da zehrt man vielleicht auch noch so ein bisschen aus dem, was man letzte Saison aufgebaut hat. Da hat man natürlich auch ein Riesenglück mit dem Trainer, der einfach jemand ist, der ja mit Menschen umgeht. Und also einerseits war Marcel Rapp ja immer, hat er ja so dieses, den Beinamen der Bessermacher bekommen, weil er so ein bisschen gutes Händchen für junge Talente hat. Aber andererseits, das ist einfach auffällig, dass klar, nach einer Niederlage hängen die Köpfe auch mal, aber man hat wirklich den Eindruck, dass immer in der Woche bis zum Spiel dann wieder Bock in der Mannschaft da ist. Was vielleicht noch ein Faktor ist, der dazu kommt, dass natürlich jetzt auch ein paar Spieler nochmal einen Sprung gemacht haben. Wir hatten ja unglaublich viele Spieler, die null Bundesliga-Erfahrung hatten und auch nicht in irgendwelchen anderen höheren internationalen Ligen. Und die lernen natürlich. Und dann hat man im Winter nochmal an einer Stelle nachgelegt. Das ist so das, was ich schon am Anfang der Saison so ein bisschen bemängelt hatte, dass meiner Meinung nach die Innenverteidigung, / die gesamte Defensive von Holstein Kiel eigentlich für die Bundesliga nicht erfahren genug war. Und das hat sich ja auch ja relativ schnell bewiesen, wobei man natürlich auch dann zusätzlich noch Verletzungspech hatte. Patrick Erras, der ja zumindest jemand war, der mit seiner Länge die hohen Flanken rausköpfen konnte. Dann Karl Johansson, der letztes Jahr ja eigentlich so ein bisschen als der ja, Abwehrleader, Aggressivleader geholt wurde, der sich auch irgendwie von einer Verletzung zur nächsten schleppt. Dann Colin Kleine-Bekel, das konnte man wissen, dass er mit seinem Kreuzbandriss nicht so förderlich schnell wiederkommen wird, wobei die Ausfallzeit natürlich jetzt über ein Jahr inzwischen ist, was ja auch für einen Kreuzbandriss wirklich lange ist. Dass man einfach an dieser Baustelle im Sommer, dass man da nicht so rangegangen ist von der sportlichen Leitung, wie man das meiner Meinung nach hätte tun müssen. Und naja, wenn man im Winter dann 2 Innenverteidiger und einen Außenverteidiger holt, dann hat man diesen Bedarf wohl auch gesehen. Und auch wenn sich das rein statistisch eigentlich nicht groß ausgewirkt hat, ist es so, dass die, ja, das sind ja manchmal so Sachen wie Körpersprache auf dem Feld. Und ja, ich glaube, wie viele Fußballfans des alten Schlags, sag ich mal, ja, einfach Bock haben auf Leute, die vielleicht nicht das größte Talent haben, dafür aber ja ein Kämpferherz irgendwo haben. Da hat man im Winter mit David Zetsch oder Setz jemanden geholt, der das halt verkörpert. Ja, wenn er zum Kopfball geht, dann ist es nicht so, dass er weggedrückt wird. Das war halt so in der Bundesliga, gerade bei den jüngeren Spielern von uns, dass du merkst, dass der halt so bei Luftzweikämpfen, ja, sich da haben einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das ist bei ihm halt überhaupt nicht so. Eins seiner ersten Spiele, was er, glaube ich, über die volle Distanz gespielt hatte, war eins beim 2:2 in Wolfsburg. Da erinnere ich mich dran, da hat er erst selbst ein Tor gemacht. Schönes Kopfballtor, wo er auch halt sich, ja, behauptet hat und 5 Minuten später hat er dann im Mittelfeld einen gegnerischen Spieler einfach mal weggegrätscht, dafür dann noch Geld bekommen. Aber das war halt so ein Ding, ja, wenn er da nicht zwischengegangen wäre, der wäre auf jeden Fall frei zum Tor durchgegangen. Und sowas fehlte ihm halt ein bisschen. Das ist definitiv auch eine Verbesserung, die in der Zwischenzeit oder auch seit dem Winter passiert ist. Ja, das sind, glaube ich, so ein bisschen die Gründe, weshalb man im Endeffekt noch in Schlagdistanz ist. Und man muss natürlich auch zugeben, dass dieses Jahr unten in der Bundesliga einfach so 5 Vereine sind, die ja den Abstieg unter sich ausspielen und ja eine relativ geringe Punkteausbeute haben. Also es könnte natürlich auch so laufen, dass Holstein Kiel mit den Punkten, die sie bis jetzt geholt haben, schon weit abgeschlagen wären. Aber ja, Glück für uns sind wir nicht.
Ja, das ist dieses Jahr ein bisschen kurios. Also das hast du ja auch, jetzt mal abgesehen vom FC Bayern ganz oben, aber du hast ja auch im Kampf um die internationalen Plätze, wir haben jetzt letzte Woche gegen Gladbach gespielt, ihr habt gegen Mainz gespielt, die spielen da ja auch noch mit, hätte man, glaube ich, vor der Saison auch nicht so unbedingt erwartet, aber auch da ist das ja so ein bisschen so ein Schneckenrennen ums internationale Geschäft und genauso ist es auch im allerletzten Drittel, wo wir uns beide rumtreiben, dass da sicherlich noch viel passieren kann in den letzten Partien. Jetzt hast du einen Spieler rausgehoben mit Zetsch.
Setz,
okay.
Das Problem war gewesen, dass der Verein selbst verschiedene Aussprachen rausgegeben hat. Also bei der ersten, als er, naja, die Pressemitteilung kam, dass er verpflichtet wurde, ruft man dann ja beim Verein mal an, wie wird er ausgesprochen. Und da war, glaube ich, erst war Zech, was mich ein bisschen gewundert hatte, weil da fehlten mir irgendwie ein paar Buchstaben irgendwie, ja, oder irgendwelche Dinge an den Buchstaben dran. Und ich meine, wir sind jetzt bei Setz.
Okay, wir einigen uns auf Setz, aber eigentlich muss ich mir das auch gar nicht merken, weil der wird am Samstag richtig gar nicht spielen.
Ja.
Er hat eine gelbe Karte zu viel gesammelt.
Und das ist definitiv eine Schwächung, weil man mit ihm ja einfach einen Abwehrleader gefunden hatte. Also ja, wie gesagt, definitiv eine Schwächung.
Okay, das gibt's noch, also der Vollständigkeit halber kann ja noch sagen, John Tolkien, ein super Name für einen Fußballspieler übrigens, kam von New York Red Bulls auch für die Abwehr und Ivan Nikic würde ich jetzt einfach mal aussprechen.
Korrekt.
Auch für die Abwehr. Hast du zu den beiden was zu sagen oder haben die noch keine so große Rolle gespielt?
Also Nikic hat tatsächlich fast gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, er stand einmal im Kader. Also der war halt relativ schnell verletzt und dann war es das irgendwie mit der Herrlichkeit. Ist natürlich auch so eine Kante, auf die man sich irgendwo ein bisschen gefreut hatte, weil ja, genau dieses Ding, du brauchst einfach Leute, die halt, also 72 Minuten hat er, glaube ich, insgesamt, ja, 72 Minuten hat er die Saison bisher gespielt für Holstein, was bei einem Einsatz war und danach verletzt. Also kann man da nicht wirklich viel zu ihm sagen. Ich hoffe, dass er nicht nur einen Vertrag für die Bundesliga hat, dass, wenn er spielt, dann einfach nochmal man jemanden hat, der genau für den Fall, wie jetzt, wenn die eine Kante ausfällt, man noch eine hat. John Tolkien, da hatten wir letztes Jahr auf der Position Tom Rothe gehabt. ausgeliehen von Borussia Dortmund, jetzt bei Union Berlin, und der hat natürlich überragend gespielt. Also der war neben unserem Kapitän Philipp Sander herausragend einfach in der Mannschaft und auch wirklich eine Sache, wo man gemerkt hat, wie sehr er fehlt. Zudem der Ersatz, den man geholt hatte mit Puchacz, der ja zwischenzeitlich dann nach England zu Plymouth Argyle verliehen wurde, weil das hier in Kiel überhaupt nicht funktioniert hat, was sehr schade war, hatte man da halt wirklich eine Vakanz auf der Position. Dann hatte man John Tolkien geholt, der ja zunächst einmal dadurch aufgefallen war, dass er irgendwann in seiner Jugend, aber das Internet vergisst halt nie, irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien inklusive so Flat Earth und sowas geliked hatte.
Mhm.
Was dann erstmal natürlich zu einem Aufschrei geführt hat hier, wie kann man denn so einen verpflichten? Aber auch da finde ich so ein bisschen, jeder Mensch muss ja auch die Möglichkeit haben, sich zu verändern und dass man ihm das auch wirklich abnimmt. Und da finde ich es einfach ein bisschen schade, dass man vielleicht auch als Verein damit nicht im Vorwege vielleicht auch bei Medienvertretern offen umgegangen ist, gesagt hat, da gab es mal ein Problem, aber der hat uns versichert, dass er voll zu unseren Grundwerten, die in der Vereinssatzung festgeschrieben sind, steht. Und wenn du mit dem Jungen redest, das ist wirklich ein feiner Kerl. Bloß deshalb war der Start erstmal irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt, wenn er gespielt hat, der war leider auch über einen Monat verletzt. Aber wenn er spielt, da merkt man schon, das ist jemand, der ja im Endeffekt doch Tom Rothe vielleicht ersetzen kann. Also da schon ganz viel Talent vorhanden und halt wirklich diese Mischung, die man auf dem Flügel braucht. So einerseits das nach hinten arbeiten nicht vergessen, aber dann auch vorne mal schöne Flanken in den Strafraum bringen und so. Also das ist auf jeden Fall jemand, den hat man zumindest mal im Gegensatz zu Nikic schon gesehen. Da würde ich sagen, vielversprechende Ansätze, aber muss natürlich noch ein bisschen mehr zeigen.
Ja, aber ich meine, also er ist erst 22 Jahre jung, ne? Also das spielt ja auch damit rein, was du sagst, dass man sich auch noch entwickeln kann und wer weiß, was er da in jungen Jahren, was er da für Einflüsse hatte.
In den USA kann das mal schnell passieren, dass man da seltsame Einflüsse hat.
Dass man da an die falschen Leute gerät, ja. Ja, also da sollte man sicherlich dann vielleicht, wenn man als Verein darum weiß, dem ein bisschen vorgreifen und sagen, ja, wir wissen darum, aber haben, wie du schon sagst, mit dem Spieler gesprochen und er beteuert, dass das in seiner Vergangenheit liegt sozusagen.
Ja, also es sollte jetzt auch kein generelles Medienabteilungs-Bashing sein. Da läuft auch vieles gut im Umgang mit uns, aber manchmal sind so Sachen, ich finde es halt so schade, weil natürlich jeder, der irgendwie ein bisschen was mit Holstein zu tun hat, jetzt bei John Tolkien, der übrigens, ich glaube, John Michael und weshalb dann Jemai angesprochen werden möchte, dann immer diese Geschichte im Hinterkopf hat und halt dann, ja, nicht jeder hat ja auch gleich die Möglichkeit, irgendwie ein persönliches Gespräch mit ihm zu führen. Da hat man natürlich so als Mensch aus den Medien andere Möglichkeiten. Dann stehst du ihm gegenüber, sprichst mit ihm und stellst fest, das ist echt ein positiver, guter Kerl. Also ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, mal mit ihm ein Interview gehabt und ein unglaublich empathischer junger Mensch, der sagt, also er kann das überhaupt nicht haben, wenn Leute um ihn rum irgendwie schlechte Laune haben. Und dann sieht er das so richtig als seine Pflicht und sei es nur mit einem Lächeln, irgendwie die Leute so ein bisschen aufzubauen. Und das ist irgendwie die viel schönere Geschichte.
Das stimmt auf jeden Fall. Eine Personalie, die ich aber gerne noch ansprechen würde, was den Kader angeht. Es gab einen Wechsel auf der Torwartposition. Und zwar hat da vorher Weiner im Tor gestanden und jetzt vor kurzem wurde auf Däne als Nummer 1 umgeswitcht, weil euer Trainer gesagt hat, der geht vielleicht ein bisschen unbelasteter in diese Crunch-Time. Wie würdest du diese Entscheidung einordnen?
Dazu muss man erstmal wissen, dass Marcel Rapp gerne oder vielleicht lieber den Torwart wechselt, als das normalerweise üblich ist. Also es gab auch mal eine Saison und die ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war vorletzte Saison. Da hatten wir, ich glaube, 4 verschiedene Torhüter über die Saison verteilt zwischen den Pfosten gehabt. Das ist so, er lässt da den Wettbewerb immer ein bisschen offener. Also bei vielen Trainern ist es ja so, dass zum Anfang in der Sommerpause heißt es offenes Rennen und dann gibt es irgendwann einen Ligatorhüter und einen Pokaltorhüter. Und bei Marcel muss man schon sagen, dass es so ist, dass häufig auch nach Verletzung, wenn dann der Torhüter, der dann als Ersatz zwischen die Pfosten kommt, dass er dann nicht sagt, dass danach wieder automatisch der andere wieder ins Tor kommt. Und er halt auch, ja, so eine Kleinigkeiten manchmal wie hat ein bisschen mehr Erfahrung, könnte unbelasteter in den Abstiegskampf gehen und, dass er solche Entscheidungen halt dann so trifft, wie er sie trifft. Es ist, glaube ich, so, sowohl Timon Weiner als auch Tom Dehne haben beide ihre Stärken und Schwächen. Dehne hatte natürlich bei seinem Debüt gleich einen Elfmeter gehalten gegen Frankfurt. Das ist natürlich schon mal nicht so verkehrt. Und ja, natürlich, er ist in einem Alter, wo man dann vielleicht auch, ja, bestimmte Dinge schneller abschüttelt, vielleicht auch da eine insgesamt etwas andere Einstellung zu hat. Ich halte es nicht für eine falsche Entscheidung. Ich hätte aber jetzt mich auch nicht beschwert, wenn Timon Weiner weiter am Tor gestanden hätte.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle wieder Werbung für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Wenn ihr nicht nur BierliebhaberInnen, sondern auch Sparfüchse seid, könnt ihr in diesen Tagen mal auf kehrwieder.bier vorbeischauen, denn das Barrel-Aged-Paket ist derzeit im Angebot. Darin enthalten sind 6 exklusive Bierspezialitäten, die in verschiedenen Fässern gereift sind und damit außergewöhnliche Geschmackstiefe und ein unverwechselbares Aroma bieten. Dieses Angebot findet ihr natürlich wie immer, die Adresse kennt ihr, auf kehrwieder.bier. Und natürlich auch, das kennt ihr auch, wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Schaut doch einfach mal vorbei und macht euch selbst ein Bild. Ding Dong, Werbung Ende.
Man ist es bei Marcel Rapp einfach gewöhnt, dass er auf der Position etwas anders verfährt als seine Kollegen. Also ich finde, wirkt sich nicht negativ aus. Und es ist auch nicht so, dass dadurch irgendeine Verunsicherung in die Mannschaft gekommen ist oder so.
Okay, also durchaus ein, ja, aus deiner Sicht nachvollziehbarer oder zumindest nicht ungewöhnlicher Wechsel, da so jetzt so kurz vor Schluss den Torhüter zu wechseln. Ja, wenn das schon nicht ungewöhnlich ist für Marcel Rapp, ist es aber vielleicht für einen Fußball-Bundesligisten, der im Abstiegskampf steht, doch ungewöhnlich von außen betrachtet vielleicht, dass dann der Trainer bis 2028 seinen Vertrag verlängert. Also von außen würde ich sagen, das ist halt schon ein Zeichen von Verbindlichkeit, ein starkes Signal im Abstiegskampf vielleicht mitunter, weil es den Spielern auch irgendwie Sicherheit gibt, dass sie wissen, okay, egal in welcher Liga es, wenn ich bei Holstein bleibe, es nach dem Sommer weitergeht, der Trainer wird auf jeden Fall der gleiche bleiben. Wie würdest du diese Entscheidung einordnen von Vereinsseite?
Ja, ich hoffe ja nicht, dass das nur so ein Vertrag ist, wie man manchmal mit Spielern macht, dass man im Sommer noch eine dicke Ablösesumme kassieren kann. Ich persönlich muss sagen, dass ich einfach die Arbeit, die Marcel Rapp hier in den letzten Jahren gemacht hat, ganz, ganz hoch schätze. Und von daher hat mich auch gefreut, dass es diese Verlängerung gab, wenn auch vielleicht zu einem etwas ungewöhnlichen Zeitpunkt. Es gab in der Woche, war es so ein bisschen, dass zumindest so wirkte, als wenn es ja leichte, ich will nicht sagen Verstimmungen, aber so, es war so ein bisschen, die einen haben gesagt, also die einen, Marcel Rapp und Carsten Wehlmann, dann sportlicher Leiter, es klang sehr unterschiedlich, wie die Qualität des Kaders in puncto Bundesliga-Tauglichkeit bewertet wurde. Und das war Anfang der Woche gewesen und dann kam plötzlich so, man merkte, so, es wurde so ein bisschen angeteasert, dass an dem Tag irgendeine Vertragsneuigkeit bekannt gegeben wird und dann ja, war es Marcel Rapp. Ich finde es, wie du ja sagtest, sehr sinnvoll für die Spieler zu wissen, egal wie das weitergeht, ob man noch irgendwie den Klassenerhalt schafft oder ob man zurückgeht in die zweite Liga. Marcel Rapp wird Trainer sein und vor allen Dingen auch für Neuverpflichtungen, dass man denen einfach wirklich sagen kann, so, du kannst dich nächstes Jahr auch darauf einstellen, egal in welcher Liga, das Umfeld wird das gleiche sein wie letzte Saison, wie diese Saison. Und ich glaube, das macht schon viel aus, weil man ja doch bei Holstein auch gezwungenermaßen natürlich, weil die finanziellen Mittel im Gegensatz zu ja fast jedem Bundesligisten, beziehungsweise ich glaube im Vergleich zu jedem Bundesligisten und ja auch den meisten Zweitligavereinen, sind die finanziellen Mittel einfach deutlich begrenzter. Und deshalb ist man ja darauf angewiesen, in den Regionalligen und in irgendwelchen, ja, nicht Top-Ligen im Ausland nach Talenten zu schauen und die dann weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel Phil Harris, unser bester Torschütze der Zeit, ja, hat letztes Jahr in Homburg gespielt. Und das war Regionalliga West, Viertligist. Und jetzt macht er halt seine Buden auch in der Bundesliga. Natürlich ist das noch kein vollkommener Spieler. Und der wird auch seine Phasen haben. Jetzt im Moment ist er ja gerade so ein bisschen, dass das ein bisschen weniger Tore sind, aber in dem Alter einfach völlig normal. Und ich glaube, für solche Spieler ist es einfach wichtig zu wissen, dass da halt dieses Trainerteam da ist, was ja auch irgendwie denen ja einen Ruf vorauseilt, angeführt von Marcel Rapp. Und ja, natürlich gibt es auch Leute in Kiel, die das kritisch sehen, wenn bei dem Tabellenstand und den Ergebnissen mit dem Trainer verlängert wird. Aber warum sollte das nicht so sein? Insgesamt können aber, glaube ich, sehr viele Menschen hier diesen sogenannten, also ich mag eigentlich immer diese Begrifflichkeit nicht, aber der Kieler Weg nennt man, also das wurde ja irgendwann so getauft, diese Arbeit so zu machen, wie sie halt bei Holstein gemacht wird, nicht irgendwie sich finanziell aus dem Fenster zu lehnen, irgendwie Talente ausgraben und so weiter, dass dieser Weg einfach weitergegangen wird und dass dieser Weg inzwischen einfach auch total mit Marcel Rapp verbunden ist. Und dann noch dieses Zeichen im Abstiegskampf, wir bleiben ruhig, wir bleiben bei uns, kann ja vielleicht auch nochmal ein bisschen zur Ruhe beitragen. Und ja, manchmal sind es diese kleinen Prozentpunkte, die vielleicht am Ende dann noch was bringen, ob es jetzt wirklich für den Klassenerhalt oder zumindest den Einzug in die Relegationsspiele reicht, weiß ich nicht. Aber meine größte Furcht vor der Saison war schon gewesen, dass im Falle eines Abstiegs halt der ganze Laden irgendwo auseinanderfliegt, wie man das ja auch schon bei anderen kleinen Vereinen, die dann mal in der Bundesliga waren, erlebt hat. Sobald sie dann runtergehen, Trainer weg, Spieler weg, durchgereicht in die dritte Liga. Und das war meine größte Angst. Und die wurde mir und einigen anderen Leuten sicher durch diese Entscheidung genommen.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch als Außenstehender ist das ein super Zeichen. Ich mag das, wenn da Beständigkeit ist auf der Trainerbank und ja, ein bisschen wie Frank Schmidt in Heidenheim, dass da Marcel Rapp jetzt längerfristig in Kiel bleibt und da langfristig was aufgebaut wird, selbst wenn es jetzt nur ein Ausflug in die erste Liga geblieben sein sollte. Am Ende der Saison steht es sicherlich dafür, dass man sich da in Kiel längerfristig was aufbauen will, dann vielleicht in der zweiten Liga zumindest ja im oberen Drittel sich platziert und dann ja noch ein paar Nachwuchstalente aufbaut mit der Hilfe von Marcel Rapp und dann kann man ja den Angriff aufs Oberhaus vielleicht nochmal starten.
Ja, also so sieht's aus. Es ist halt auch das nicht irgendeine Hauruck-Aktion jetzt bei Kiel oder man nimmt sich ja auch irgendwie selbst die Gefahr, in eine solche Aktion zu verfallen, wenn man einfach sagt, wir gehen ganz ruhig den Weg weiter. Und man, also einige Leute sagen ja so, naja, wenn es denn runtergeht, dann spielt man nächstes Jahr gleich wieder oben mit. Davon gehe ich für den Fall des Abstiegs mal nicht aus, ganz vorsichtig. Aber auch da kann man so im Hinterkopf behalten. Ja, es wird einfach weiter gearbeitet, so wie immer gearbeitet wurde. Und ja, das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen hier in Kiel auch ein gutes Zeichen.
Ich denke auch. Dann lasst uns beide auch mal den Weg weitergehen, nämlich zum Spiel am Samstag. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, für beide sicherlich ein ganz wichtiges Spiel. Wenn ihr da keine Punkte holt, dürftet ihr euch zumindest, ja, hängt natürlich auch davon ab, wie die anderen Mannschaften spielen, aber zumindest vom Nichtabstieg und dem Umweg Relegation so langsam verabschieden dürfen, wenn es ganz blöd läuft, dann könnten die Abstände einfach, also zumindest zu Platz 15, wo wir dann stehen bleiben würden, es sei denn, wir überholen sogar noch Hoffenheim. Das wird sicherlich dann schwierig, das noch aufzuholen in den verbleibenden 5 Spielen, weil ich glaube, euer Restprogramm auch gar nicht mal so einfach ist. Für uns wiederum natürlich die große Möglichkeit, sich da vom Tabellenkeller ein Stück weit wieder abzusetzen. Oder wie blickst du auf das Spiel am Samstag?
Ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo man, wenn man den Klassenerhalt, wie auch immer, ob jetzt mit Umweg oder nicht, noch irgendwie wirklich in Sichtweite behalten möchte, dass man dann schon gewinnen sollte. Ich glaube aber im Vorwege macht man sich da gar nicht den Riesendruck hier bei Holstein, weil es einfach so ist, wie ja bei allen anderen Spielen in dieser Saison, man versucht das Maximum rauszuholen, dann muss man am Ende schauen, was bei rauskommt. Klingt jetzt so ein bisschen, ja, keine Ahnung, simpel, aber so ist es einfach. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie in Kiel groß von letzte Chance oder do or die oder was es da alles für Begriffe gibt. Die werden natürlich, da bin ich auch nicht ganz unschuldig, von den Medien natürlich gerne benutzt. Aber aus der Mannschaft heraus habe ich auch wirklich den Eindruck, dass das nicht bloß Phrasen sind, die man jetzt rausholt, dass man sagt, nö, wir schauen weiter von Spiel zu Spiel, sondern dass das auch wirklich verinnerlicht ist und dass man dadurch auch wirklich irgendwo psychologisch diesen Druck halt vollkommen von sich weghalten kann. Nichtsdestotrotz ist es klar, wenn so ein Verein wie St. Pauli, die ja selber auch noch unten mit dabei sind, ins Holsteinstadion kommt und ihr habt natürlich diese Motivation, ganz viel zu gewinnen. Mit dem Sieg im Optimalfall sogar noch Hoffenheim überholen. Das ist natürlich ein toller Ansporn. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Spiel, wo man jetzt nicht im Vorwege so sagen kann, dass der Druck irgendwie auf einer der beiden Seiten liegt. Also aus dem St. Pauli-Lager wurde der Druck ja so ein bisschen zu Kiel rübergeschoben. Aber andererseits, ja, von Kiel erwartet einfach keiner was. Und solange die Leistung, die gezeigt wird, gut ist, werden auch die Fans weiter hinter der Mannschaft stehen. Also auch wenn die Vorzeichen so sind, dass es natürlich der absolute Abstiegsgipfel ist, glaube ich gar nicht, dass sich das so auf das Spiel auswirken wird.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sehr man das dann sehen wird. Unser Kapitän Jackson Irvine war jetzt Montag in der Medienrunde und hat dann auch irgendwie so ein bisschen, naja, dass es unterschiedlich verlaufen kann. Ne? Also dass es entweder, also er möchte nicht, dass es so wild wird wie letztes Jahr fast um die Zeit. Nein, aber dass es durchaus unterschiedlich sein kann, auch wie ihr auftretet, ne? Spielt ihr volle Kapelle nach vorne, weil ihr sagt, okay, wir haben eigentlich, wie du sagst, nichts zu verlieren und wir gucken mal, was geht. Oder spielt ihr eher zurückhaltend, weil ihr denkt, oh Gott, es steht so viel auf dem Spiel. Wird sicherlich auch jeder Spieler auf dem Platz dann ein bisschen unterschiedlich mit umgehen.
Ich glaube, zurückhaltend kann Holstein gar nicht so 100%. Die haben ja eigentlich sie haben ja schon versucht, über die gesamte Saison hindurch eigentlich diesen spielerischen Ansatz zu verfolgen. Das kann man auch als Fehler sehen, dass man nicht vielleicht die gesamte Saison hindurch einfach probiert hat, ja, nur das Spiel des Gegners zu zerstören in erster Linie, sondern selber wirklich Fußball spielen wollte. Und von daher, ich glaube, so abwartend geht nicht.
Okay, dann schauen wir mal, ob dann vielleicht wir sagen als gastierendes Team, dass wir unsererseits abwarten und euch erstmal machen lassen. Wir werden sehen, wie das läuft. Du hast die ganzen Verletzten auf eurer Seite schon angesprochen. Einen Namen hast du noch nicht erwähnt. Louis Holtby hat sich am Montag im Training verletzt. Wie sehr schmerzt das noch zusätzlich? Den kennen wir hier in Hamburg ja auch noch ganz gut.
Ja, Louis Holtby ist ja auch bei euch sehr beliebt, kriegt ja immer wieder Liebesbekundungen von der Tribüne, wobei er da auch einfach durch und durch Sportler ist. Und das hat er auch gesagt, das motiviert ihn einfach, wenn auch mal ein Stadion gegen ihn ist. Und er nimmt das lieber so als alter, erfahrener Haudegen auf sich, dann kriegt der Rest der Mannschaft das nicht so ab. Ausfall von ihm, ja, ist so ein einerseits-andererseits-Ding. Einerseits ist er ja eigentlich in den letzten Wochen gar nicht mehr Startelfspieler, weil es da einfach andere auf der Position gibt, die vielleicht auch schon ein bisschen, naja, in der nächsten Saison ist er halt definitiv nicht mehr da. Von daher spielen da vielleicht auch schon mal jüngere Spieler jetzt, die sich dann weiterentwickeln. Andererseits, gegen Bremen gab es ja diesen historischen frühen Dreifachwechsel und da war ja neben Timo Becker auch Louis Holtby dabei, weil man manchmal einfach, ja, diese alten, erfahrenen Spieler braucht, die eine Situation dann auch einordnen können, die die Ruhe haben und die vielleicht zum ja, gewissen Maß auch so eine Ist-mir-egal-Einstellung haben. Und ja, ist so ein einerseits-andererseits-Ding. Er kann auf jeden Fall in bestimmten Situationen weiterhelfen. Andererseits sind seine Einsätze gegen St. Pauli ja manchmal auch eher kurz.
Das stimmt wohl. Okay, also nicht ganz so schmerzlich vermisst am Samstag wie vielleicht andere. Dann letzter Themenblock vielleicht, bevor wir hier langsam den Deckel drauf machen. Das haben jetzt die HörerInnen hoffentlich nicht ganz so da mitbekommen, aber die Technik streikt auch zwischendurch immer wieder ein bisschen. Von daher letzter großer Themenblock, gerade aus Sicht von St. Pauli-Fans, neuer Gästeblock.
Korrekt.
Wir haben uns eben im Vorgespräch daran erinnert, dass ja damals der alte Gästeblock durchaus auch gezeigt hat, dass seine Zeiten vorüber sind. Also wenn er irgendwie im Sitzplatzbereich einen Teil des Bodens wegbricht, dann sollte man das vielleicht mal über alles überdenken. Nimm uns mal mit, wo werden wir denn dann am Samstag, wenn wir ins Stadion fahren, das Spiel verfolgen können? Wo genau befinden wir uns da?
Ja, der neue Gästeblock, also früher war es ja auf der Gegengraden, die noch aus dem großen ersten Umbau, sag ich mal so, bis diese Gegengrade und die Westtribüne entstanden sind, war es ja eher im Endeffekt so ein Oldschool-Stadion, eine kleine Haupttribüne und ansonsten Betonstufen. Und dann kennen St. Pauli-Fans auch noch die Variante Rest des Stadions umgebaut, aber in der Ostkurve halt dann stehen. Und da habe ich selber übrigens mal, weil ich keine Karten bekommen habe und auch ein paar Bekannte in Hamburg habe, habe ich tatsächlich mal ein Duell zwischen Holstein und St. Pauli aus der St. Pauli-Kurve verfolgen müssen. Dürfen, war ganz nett, habe da mit ein paar Kumpels gestanden. Naja, und dann war der Gästeblock ja jetzt wieder auf die Gegengrade umgezogen vor einigen Jahren. Und da muss man nichts zu sagen. Die ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Das mit den Bodenplatten hatte ich, glaube ich, damals schon mit Luca ein bisschen besprochen. Das ist nicht nur im Gästeblock ein Problem gewesen. Das kam vor allen Dingen durch das etwas zu kurze Dach. Das hier im Norden, das ist in Hamburg ja auch so, regnet es ja manchmal ganz gern. Und das kann passieren, dass wenn sich da Wasser über einen längeren Zeitraum gesammelt hat, dass das dann in die Platten reingezogen ist. Das ist jetzt auch nicht jedes Spiel passiert, aber das ist mindestens zweimal passiert. Und dann, das werdet ihr auch wissen, ist der Winkel dieser Tribüne, wo ihr dann bisher gestanden habt, ja auch eher nicht so toll. Also er ist ja viel zu flach. Und das führt dazu, dass man, wenn man in bestimmten Bereichen dieses Gästeblocks gestanden hat, ja einfach Teile des Spielfelds nicht gesehen hat. Und wenn dann noch eine große Person vor einem gestanden hat, dann war eh Ende. Jetzt ist es so, dass der Gästeblock auf der Osttribüne ist. Das für diejenigen, die sich vielleicht nicht mit den Himmelsrichtungen an der Förde auskennen, das ist die große Hintertortribüne, also natürlich nicht die Westtribüne, das ist ja Singing Area unserer Szene, sondern ja dem gegenüber. Zwar nur eine Stahlrohrtribüne, aber damit mit einem anständigen Winkel. Also das ist eigentlich vom Winkel her ist das die beste Tribüne, wo man stehen kann. Unten, unterer Bereich ist dann halt der Stehbereich, oberer Bereich ist Sitzplatzbereich. Die Zuwegung müsste noch die gleiche sein wie früher über die Prohinsdorfer Straße. Also da brauchen sich die Gästefans nicht an irgendwelche neuen Straßen oder so gewöhnen. Das ist immer noch wie vorher, läuft auch durch den Eingang, durch den man reingekommen ist. Aber es ist wirklich so, dass es allein von der Sicht her ist es deutlich besser. Und natürlich für jemanden, der dann sich das gesamte Stadion anguckt, die Gästeszenen können sich da natürlich auch viel besser präsentieren als in diesem ja, flachen Bereich auf der Gegengerade.
Okay, ich bin sehr gespannt. Ich nehme mit, einiges bleibt gleich. Ich gehe immer noch da rein, wo ich vorher reingegangen bin. Ich stehe immer noch auf Stahlrohr, aber ich habe einen viel besseren Blick, wenn ich mich gut positioniere.
Korrekt. Und es, der Gästeblock gibt einfach auch ein besseres Bild ab. Man kann ja davon ausgehen, dass er relativ gut gefüllt sein wird.
Ja, du, also so viel wie Ticketsgesuche jetzt noch in den letzten Tagen in den verschiedensten WhatsApp-Gruppen rumging. So haben sicherlich alle, die das Glück hatten, ja, eins bekommen zu haben, werden dann auch da sein. Also das wird schon ganz gut gefüllt, soweit das da bei eurer eher eurem kleinen, vielleicht irgendwann werdenden Schmuckkästchen, wenn man irgendwann mal fertig ist mit Umbauen, dann wird sicherlich gut gefüllt sein. Darauf wollte ich hinaus. Gut, Matthias, wir sind schon ziemlich vorangeschritten in der Zeit. Haben wir irgendwas vergessen, was du in Bezug auf Holstein oder auf das Spiel am Samstag noch ansprechen wollen würdest?
Ach, im Endeffekt nicht. Irgendwie freut mich das, dass so zwei Vereine wie Holstein und St. Pauli jetzt mal in der Bundesliga aufeinandertreffen. Nicht, weil ich sage so, ja, dieses Produkt Bundesliga finde ich in allen Bereichen toll. Aber es zeigt ja doch, dass man es zumindest bis in das Oberhaus mit unaufgeregter, ruhiger Arbeit schaffen kann. Und man muss ja auch immer sehen, es ist ja nicht nur so, dass auf beiden Seiten irgendwie Spieler sind, die mal für den einen oder anderen Verein gespielt haben. Aber wenn ich mal so gucke, sportlicher Leiter Andreas Bornemann, Scouting Jan Sandmann, dann ist unser alter Trainer Kalle Neitzel ist bei euch ja auch im Scouting. Das finde ich irgendwie ganz schön, dass es trotz aller Rivalität dann doch auch da diverse Verstrickungen zwischen beiden Vereinen gibt. Und ja, irgendwie freue ich mich dann doch immer auf das Duell.
Ja, damit würde ich sagen, lassen wir es für heute Abend bewenden, werden am Samstag schauen, wie es ausgeht und uns dann schon am Sonntagabend zusammenfinden, um darüber zu sprechen. Bis dahin, danke erstmal Matthias für das Gespräch heute Abend und ja, mach dir noch eine schöne Woche und ja, mal gucken, wie es am Samstag ausgeht.
Ja, sehr gerne und bis Sonnabend bzw. Sonntag dann.
Alles klar, mach's gut, danke.